Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei ihr stellen sich Kinder auf die Tische, um ja nicht zu verpassen. So, ja, da lacht sie gleich. So wird es nämlich glaubhaft von ihnen erzählt, wenn Silke Frey in Schulen auftritt mit ihren erfolgreichen Sachkinderbüchern. Über die Diebe von Troja hat sie geschrieben, über verborgene Schätze, über die Kunst der Farben. Auch ein Augenverwirrbuch ist dabei. Und damit sind wir schon ein bisschen in der Spur zu ihrer jüngsten Tat, dem Buch der Labyrinthe und Irrgärten. Hallo, hier am Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Frey.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Scholl.
Am Anfang erklären Sie die Frage, die ich mir auch prompt gestellt habe. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Labyrinth und einem Irrgarten?
Oh ja, also Sie gehen gleich mitten rein ins Labyrinth, genau. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich glaube, da sind auch viele Leute immer wieder erstaunt, stelle ich fest, dass es einen gravierenden Unterschied zwischen Labyrinthen und Irrgärten gibt. Und manchmal stelle ich auch fest, wird auch das Wort Labyrinth falsch verwendet. Also ein Labyrinth ist ein Irrweg, auf dem man nicht sich verirren kann. Also ein Labyrinth, in einem Labyrinth kann man nicht verloren gehen. Und da ist es im Irrgarten schon ganz anders. Also ein Maislabyrinth ist ein Maisirrgarten. Also diese berühmten, beliebten Maislabyrinthe werden fälschlicherweise immer als Maislabyrinthe bezeichnet, die im Herbst aus dem Boden entstehen und sind in Wahrheit Maisirrgärten. Also der ganz große Unterschied: in einem Labyrinth kann man nicht verloren gehen, man kann sich nicht verlaufen. Und das ist das Schöne dabei.
Und warum ist der kürzeste Weg in einem Labyrinth zugleich der längste? Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig.
Ja, das stimmt, also weil es der einzige Weg ist. Also da greifen Sie jetzt genau diesen etwas verwirrenden Satz auch wirklich raus. Das stimmt. Also der kürzeste Weg in einem Labyrinth ist immer der längste, weil es auch tatsächlich der einzige ist. Also man kann nicht abkürzen. Man kann aber auch keinen anderen Weg gehen, der noch länger sein könnte. Also es ist der einzige.
Ja, jetzt blicke ich auch so ungefähr den Unterschied zwischen dem Labyrinth und dem Irrgarten. Also dieses Paradox findet sich genau im Kapitel Verwirrendes und Wunderliches am Schluss. Wie sind Sie denn, Frau Frey, überhaupt auf dieses Thema gestoßen? Was hat Sie daran so interessiert, fasziniert?
Also ich komme aus der Archäologie und aus der Kunstgeschichte und bin jetzt seit vielen Jahren Kinderbuchautorin und bin da eigentlich immer auf der Suche nach Themen, die erstens ich selber faszinierend finde natürlich, aber von denen ich auch annehme, dass andere sie auch faszinierend finden könnten und die aber auch gleichzeitig historisch sind oder die eben auch uns in die Geschichte in irgendeiner Weise zurückführen. Und da bot sich das Thema Labyrinthe, absolut an. Denn Labyrinthe gibt es tatsächlich schon seit Tausenden von Jahren. Und da kriege ich auch immer wieder Herzklopfen, wenn ich mir das vorstelle, dass die Menschen schon vor Tausenden von Jahren von Labyrinthen genauso fasziniert waren, wie wir es heute vielleicht immer noch sind. Das finde ich dabei, ja.
Es ist ja schon merkwürdig, ne? Also dass der Mensch etwas erfindet, um sich selbst zu verwirren. Ja? Eigentlich will man sich doch nicht verlaufen, sondern wissen, wo man ist und wohin man läuft.
Genau, ja. Also das mit dem Erfinden, also offenbar handelt es sich ja bei seinem solchen Labyrinth auch weniger um eine Erfindung in dem Sinne, als eher so um das ist auch so etwas Faszinierendes, wie so ein archaisches Symbol, das offenbar den Menschen helfen kann, den Weg zu finden, beziehungsweise auch sich immer wieder klarzumachen, dass man sich gar nicht verirren kann. Also ein Beispiel, wenn man in ein solches Labyrinth hineingeht und diesen schier fast unendlich erscheinenden, wahnsinnig langen Weg in einem solchen Labyrinth spaziert und dabei unglaublich viele Wendungen und Winkel gehen muss, wird man am Ende, wenn man ankommt, sagen, wow, ich bin natürlich jetzt einen wahnsinnig langen Weg gegangen und ich musste so oft vom eigentlichen Weg scheinbar abkommen. Ich bin es aber nie. Ich musste nur meine Wendungen gehen und habe immer wieder das Ziel, nämlich die Mitte dieses Labyrinths, vielleicht aus den Augen verloren. Aber ich bin doch angekommen. Ich wusste auch, ich werde ankommen. Und insofern kann so ein verwirrender Weg auch ein Weg sein, der einem Stärke gibt oder einem das Vertrauen gibt. Man wird schon sein Ziel erreichen, irgendwann.
Also ich stelle mir jetzt auch gerade so Ihr Zielpublikum vor. Ich habe mich nämlich durch Ihr Buch, Frau Frey, erinnert, wie ich mit meinen Eltern wieder mal in irgendeinem blöden Schloss in der Pfalz war. Ständig mussten wir dahin. Und da einmal, weiß ich noch, da gab es im Garten so ein Labyrinth, so ein Heckengarten. Ne? Und ich weiß noch, ich war so 9 oder 10 Jahre alt, wie ich da voll auf den Horrorkram da drin. Das ist doch schon ein Schrecken für ein Kind, so verloren zu gehen, ne? Oder sich zu.
Jetzt haben Sie gerade auch das Wort Labyrinth.
Verwechselt mit dem Irrgarten. Okay,
kann
gut,
das sein?
Gut. Ja, ja.
Denn wenn Sie da als Kind verloren gegangen sind, da sind wahrscheinlich Ihre Eltern mit Ihnen in ein der berühmten Schloss Irrgarten gegangen. Kann das sein?
Ja,
das, ich glaube, ne?
Muss sein, ja. Es waren viele.
Also auf jeden Fall, genau. In Schlössern ist das ja ein beliebtes Motiv gewesen oder geworden, eben in solchen Schlossgärten, solche Irrgärten irgendwann zu errichten oder zu pflanzen. Und in denen kann man dann wirklich verloren gehen. Da braucht man dann, da ist der Weg dann etwas anders geformt, gewendet. Also ein Labyrinth ist es nicht mehr, sondern ein Irrgarten, in dem man dann wirklich verloren gehen kann, in dem man wirklich dann einen Verwirrungsspaß erleben kann oder Horror, wie Sie sagen. Kommt drauf an.
Sie führen in Ihrem Buch natürlich durch berühmte, bedeutende Labyrinthe aus aller Welt, durch alle Epochen, und eins der prominentesten existiert aber nur in der Fantasie. Das ist das Labyrinth des Minotaurus, ne? Wo der Theseus mit dem Ariadnefaden reingeht und herausfindet und dann wieder rausfindet, nachdem er den bösen Stier getötet hat. Warum hat sich eigentlich gerade dieses Labyrinth so ins mythische Weltgedächtnis eingeprägt?
Tja, gute Frage. Also ich denke, da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Also einmal natürlich, weil es in der mythischen oder mythologischen Vorzeit oder Zeit sich abgespielt hat. Einmal das natürlich. Das erregt immer Interesse und die Fantasie natürlich. Es gilt auch als eines der ältesten. Es ist garantiert nicht eins der ältesten oder es gibt sehr viel ältere Labyrinthe, davon gehen Labyrinthe-Forscher aus. Aber das hat natürlich so eine unglaubliche Geschichte rings um sich versammelt. Und ich denke, das hat natürlich die Menschen immer schon fantasiert, diese unglaubliche Story dahinter auch zu hören und sich dann auch anregen zu lassen und natürlich auch die Lehre daraus vielleicht zu ziehen. Und ja, es ist natürlich auch eine, diese Minotaurus-Geschichte rund um König Minos und den Theseus und Ariadne, ist natürlich auch eine unglaubliche Geschichte, die dahinter steckt.
Welches reale Labyrinth oder welcher existierende Irrgarten ist für Sie so der schönste, der beeindruckendste?
Also ganz sicher das Labyrinth von Chartres, ganz bestimmt. Aber ich selber habe in Luzern einmal einen Spiegel-Irrgarten erlebt. Also
einen
da muss ich auch sagen.
Spiegel-Irrgarten.
Ja, so ein bisschen, wie ich es auch hier vom Hamburger Dom, vom Jahrmarkt kenne. Aber da ist wirklich, also das muss ich sagen, ist auch so ästhetisch so wunderbar gemacht. Also da wirklich ein Irrgarten, in dem man verloren gehen kann. Aber als Labyrinth muss ich sagen, das Labyrinth von Chartres hat mich sehr beeindruckt. Aber ansonsten muss ich sagen, also jeder, der gerne mal in ein Labyrinth gehen möchte und jetzt so diese Erfahrung eines solchen Labyrinths am eigenen Leibe fühlen möchte, der muss nicht nach Chartres fahren, der muss überhaupt in gar kein großes, berühmtes Labyrinth eigentlich fahren. Also oft reichen auch wirklich die kleinen, manchmal selbst gezeichneten, selbst aufgestellten, mit Steine gelegten oder wie auch immer geformten, ganz einfachen Labyrinthe, um diese Erfahrung, die man in einem Labyrinth machen kann, zu machen. Also deshalb möchte ich das jedem raten, der auch irgendwo ein Labyrinth erblickt, da unbedingt reinzugehen. Es muss nicht prächtig sein. Also das nur nebenbei.
Jenseits dieser ganzen interessanten Fakten, die Sie zusammentragen und kindgerecht erzählen, da geht es Ihnen, Frau Frey, aber auch so um Philosophie, könnte man sagen. Also das Labyrinth als Gleichnis für das Leben, ne? Die Irrwege, die man einschlagen kann, die Sackgassen, aus denen man schwer herausfindet. Das war Ihnen auch ganz wichtig, ne?
Ja, absolut. Also es geht mir ja nicht darum, dass ich hier nur Fakten zusammenstelle. Das haben schon andere vor mir sehr viel besser, ausführlicher und vollständiger gemacht. Also natürlich geht es mir immer darum, den Kindern oder auch den Eltern, die vielleicht mit den Kindern das lesen, natürlich auch immer noch ein bisschen mehr mit auf den Weg zu geben. Also ganz klar, das ist natürlich immer mein Interesse, egal worüber ich schreibe. Bei Labyrinthen bot sich das und gerade bei Labyrinthen bietet und bot sich das natürlich auch ganz besonders an. Und für mich ist es auch immer so spannend, dann eben diese Erfahrung mit auf den Weg zu geben, dass hoffentlich bei der Leserin, dem Leser es irgendwann Klick macht und sie oder er dann sagt, ach Mensch, jetzt sehe ich das nochmal mit ganz anderen Augen und kann damit vielleicht sogar auch wirklich was in meinem eigenen Leben anfangen. Also und das ist für mich dann immer ein schöner Erfolg, wenn ich merke, das passiert vielleicht auch.
Und jetzt nochmal ganz praktisch. Wir lernen von Ihnen auch, selbst einen Irrgarten zu entwerfen, zu zeichnen. Wie geht denn das?
Absolut. Oh ja, da muss man dann, also so mit Worten kann ich das jetzt ein bisschen schwierig erläutern, aber es geht ganz einfach. Das ist das Tolle. Also man kann so ein einfaches kretisches Labyrinth wirklich basierend auf der Form des Kreuzes, interessanterweise, mit wenigen Strichen eben ein solches Labyrinth selber zeigen und unendlich erweitern. Also man kann klein anfangen und dann immer weiter. Das hat fast was Meditatives, wenn man dann erstmal anfängt, solche Labyrinthe zu zeichnen. Und da kann man dann unendlich weitermachen. Macht Spaß und funktioniert, wenn man es dann richtig gezeichnet hat, funktioniert es auch immer. Und dann hat man eines dieser, ja, auch ganz schönen Fingerlabyrinthe vor sich liegen als Zeichnung. Denn die tolle Wirkung, die Labyrinthe haben, nämlich so dieses Beruhigende, das funktioniert auch bei einem ganz einfachen, selbstgezeichneten Labyrinth, bei dem man dann einfach nur mit seinem Finger durchfährt. Also auch eine tolle Übung, die man dann direkt vor sich hat, selbst gezeichnet.
Danke Ihnen, Silke Frey, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, vielen Dank auch.
Alles Gute und das Buch Der Labyrinthe und Ihr Garten von Silke Frey. Illustriert vom britischen Zeichner Finn Dean, im Prestel Verlag erschienen mit 93 Seiten im Hochformat für 25 €.